Manche Leute werden es wissen, dass ich nebenher auch noch Krankenpfleger bin. Und neben meinem Studium arbeite ich manchmal im Krankenhaus. Gerade vorgestern habe ich Nachtdienst im Krankenhaus gearbeitet. Auf einem Rundgang durch die Zimmer, um nach dem Patienten zu sehen, hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Frau. Sie hat schon seit Jahren mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen. Sie hat viele verschiedene Ärzte aufgesucht und doch konnte keiner ihr richtig helfen. Sie leidet unter dieser Krankheit und sie hatte Angst. Angst davor, dass sich der Zustand verschlechtert. Sie hat Angst davor, was die Zukunft bringt. Sie erzählte mir dann Folgendes. Ihre Großmutter hat ihr als Kind etwas erzählt. Damals wusste sie damit nichts anzufangen. Doch jetzt, wo sie selber älter ist und unter Krankheit leidet, wurde ihr klar, was es bedeutet. Ihre Großmutter erzählte ihr, so manches Leid muss man ertragen. Das Gott hat einem aufgeladen. Doch ist das die Lösung für die Ängste, die man in sich trägt? Hilft dieses Lebensweisheiten in Angst und Verzweiflung? Vor ein paar Wochen hatte Markus Orth schon über Sorgen gepredigt und wirklich die zwei Themen gehören eng zusammen. Eine Folge oder Auswirkung von Sorgen ist Angst. Es macht Angst, wenn man sich sorgt, was kommt morgen? Oder es macht Angst, wenn das Kind abends nicht pünktlich nach Hause kommt. Es kann aber auch Angst machen, wenn man vor der Gemeinde seine Einstandspredigt halten muss. Umso wichtiger ist es, dass man in die Bibel reinschaut. Wie gehen die Menschen der Bibel mit ihrer Angst denn um? Die Bibel enthält sehr viel zum Thema Angst. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Psalmen? Das ist ja ein Buch voller Emotionen und Gefühlen. Wer möchte, kann mit mir seine Bibel aufschlagen bei Psalm 6. Ich lese Psalm 6. Für den Musikmeister, zur Begleitung mit einem achtseitigen Instrument, ein Psalm Davids. Jahwe, strafe mich nicht mit deinem Zorn und züchtige mich nicht durch deinen Ärger. Sei mir gnädig, Jahwe, denn ich bin am Ende. Heile mich, Jahwe, denn mein Leib ist erschrocken. Meine Seele ist zutiefst erschrocken. Wie lange, Jahwe, muss ich das noch ertragen? Komm zu mir, Jahwe, rette meine Seele. Weil du treu bist, erweise mir Hilfe. Denn im Tod gibt es keine Erinnerung an dich. Wer bekennt dich im Totenreich? Ich bin müde von meinem Seufzen. Ich überflute in jeder Nacht mein Bett. Durch meine Tränen zerfließt mein Nachtlager. Mein Blick wird trübe vor Kränkung, matt wegen aller meiner Feinde. Weicht von mir alle, die ihr Schlechtes tut. Denn Jahwe hat mein Heulen gehört. Jahwe hat mein Flehen gehört. Jahwe wird mein Gebet annehmen. Alle meine Feinde werden beschämt und zutiefst erschrocken. Sie werden umkehren, sie werden plötzlich beschämt. Ich möchte zunächst ein paar einleitende Worte loswerden. Es handelt sich bei diesem Psalm um einen persönlichen Klagepsalm. Es gibt noch eine ganze Menge von diesen Klagepsalmen in der Bibel. Nach Vers 1 wird er David zugeschrieben. Es ist aber schwierig, den Psalm mit einer bestimmten Begebenheit oder Situation in Davids Leben zu verknüpfen. Und so kann man den Psalm allgemein übertragen. Ja, das ist ja auch das Schöne an den meisten Psalmen, dass sie so zeitlos sind. In der Vergangenheit haben die Psalmen im Tempel eine Rolle gespielt. Daher stammt auch die Angabe für den Musikmeister. Wahrscheinlich wurde es bei Zeremonien und Festen vorgetragen oder gesungen. Die weiteren Angaben sind wahrscheinlich irgendwelche Instrumente, vielleicht ein Saiteninstrument mit 8 Saiten, vielleicht so eine Art Harfe. Oder vielleicht gibt es auch eine bestimmte Tonart am, um diese düstere Situation klanglich zu untermauern. Schauen wir uns die Verse nun genauer an. In Versen 2 bis 5 geht es zunächst um einen ängstlichen Hilfeschrei. Der Psalmautor ruft Gott an, er ist verzweifelt. Er steckt in einer schwierigen Situation, doch seine erste Sorge gilt zunächst dem Zorn Gottes. Er ruft zu Gott, strafe mich nicht, züchtige mich nicht. Das scheint erstmal etwas befremdlich, aber auch irgendwie natürlich. Vielleicht hatte der Schreiber ja Angst vor Gott. Angst davor, sein Leid Gott zu klagen. Und mehr noch, wenn er Gott auffordert, sich um ihn zu kümmern, vielleicht hat ihn das auch Angst eingejagt. Dieses Empfinden ist ja nur allzu menschlich, wenn er sein Leid als Strafe Gottes versteht. Psalm 38 klingt ganz ähnlich, Dort wird allerdings auch konkret von Sünde gesprochen. In dem Psalm 6 findet man jetzt keinen Hinweis auf Sünde. Es scheint jetzt eher so, als würde der Schreiber sich hier selbst als ungerecht behandelten empfinden. Es ist ein Thema, was öfter in dem Psalm vorkommt. Die Feinde misshandeln den Schreiber oder sie fügen ihm Leid zu oder Schaden. Und er ist dann sozusagen der Gute, der grundlos leidet. Doch was ist in diesem Psalm das Leiden? Davor steht die Bitte des Schreibers, dass Gott ihm gnädig sein soll. Es bildet den Kontrast zum vorherigen Vers. Er sagt, er strafe mich nicht und nun sei gnädig, Herr. Das Dilemma der Gesamtsituation zeigt sich an der Begründung, denn ich bin am Ende. Ganz allgemein gehalten bildet es so die Grundlage für den Psalm. Und jetzt in den nächsten zwei Zeilen wird genauer gesagt, wo das Problem liegt. Nämlich erstens der Leib und zweitens die Seele ist erschrocken. Das Wort erschrocken hängt unmittelbar mit der Angst zusammen. Es drückt aber auch noch was Extremeres aus. Das Wort bedeutet auch so viel wie Panik haben. Doch was heißt das nun insgesamt? Es ist naheliegend anzunehmen, dass der Psalmschreiber entweder an irgendeiner Krankheit leidet oder vielleicht unter körperlicher Erschöpfung leidet. Und wenn wir hier jetzt den Leib sehen, dann steht ja eigentlich, seine Knochen sind erschrocken. Das mag in manchen Bibeln drinne stehen. Das ist aber ein Symbol für den gesamten Leib. Und die Seele, sie ist auch erschrocken. Sie ist in Panik geraten. Und beides zusammen gehört hier auch einfach zusammen. Angst, die aus dieser Krankheit resultiert, die Körper und Seele zusammen betrifft. Und eben aus dieser Angst geht's weiter, kommt dann die Frage, wie lange soll das noch so weitergehen? Bis wann muss ich so leiden? Scheint also schon eine ganze Weile diesen Zustand zu sein. Und in diesem bis wann steckt aber noch mehr drin. Es heißt da drin auch, Gott greift doch bitte ein. Der Schreiber fing ja schon an mit sei mir gnädig. Und das greift er hiermit wieder auf. In dieser längeren Zeit fühlt er sich scheinbar wie von Gott verlassen. So ruft er dann zu Gott, kehre zurück und rette meine Seele. Vielleicht steckt diese Überlegung dahinter, hat Gott mich verlassen oder gar verstoßen? Das ist vielleicht die Frage, die sich dieser Mensch stellt. Auf jeden Fall spürt man regelrecht die Verzweiflung und Angst. Und nun, jetzt kommt ein Lichtstrahl am Ende des schwarzen Tunnels. Es ist eine Erinnerung an Gottes Zusage. An den Hilfeschrei knüpft sich eine Verheißung. Wegen deiner Gnade oder Treue, hilf mir. Dieses Wort Gnade oder Treue, das hier steht, wird im Alten Testament in Verbindung mit Versprechen und Zusagen Gottes gebracht. Es ist also auch eine Art Verpflichtung, die Gott hier eingeht gegenüber dem Menschen. Was Gott einen Bund mit Abraham oder den Bund mit Noah oder andere Bünde geschlossen hat, da hat er sich gegenüber den Menschen auch verpflichtet. Sich verpflichtet, seine Treue dem Menschen zu erweisen. Und so hat Gott auch dem Psalmschreiber seine Treue zugesagt. Und dieser stützt sich auf die Aussage oder diese Zusage Gottes. Und er erinnert Gott sozusagen an diese Zusage seiner Treue. Heutzutage haben wir den tollen Fachbegriff Psychosomatik. Und es ist genau dieser Begriff, der sich zusammensetzt aus dem griechischen Wort Psyche, das ist die Seele, oder der Lebensantrieb, das Innerste des Menschen. Und eben aus dem Wort Soma, das ist der Leib, der Körper, der aus Knochen und Sehnen und Fleisch besteht. Das Wort Psychosomatik zeigt, dass körperliche Leiden Auswirkungen auf den seelischen Zustand haben und auch umgekehrt. Inzwischen wird dieser Zusammenhang stärker beachtet als noch vor ein paar Jahren. Und es gibt inzwischen auch Kliniken dafür, die sich um Psychosomatik drehen. Doch wie hängt das miteinander zusammen? Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Und wenn man mal mit 39 Grad Fieber im Bett liegt, dann hüpft man eben nicht mehr glücklich und fröhlich durchs Haus. Und wenn dann noch Kopf- und Gliederschmerzen dazukommen, dann ist die miese Laune echt perfekt. Man kann sich dann nicht nur körperlich nicht aufrachen, nee, auch seelisch kriegt man gar nichts mehr zustande. Aber ein grippaler Infekt stürzt einen normalerweise nicht in eine tiefere Sinnkrise. Aber auch so etwas Harmloses wie ein gebrochenes Bein kann schon ausreichen. Wenn man 3 Monate lang krankgeschrieben ist, da kommen Sorgen und dann die Angst. Werde ich noch mal normal laufen können? Kann ich wieder Sport treiben? Doch es muss ja nicht nur körperliche Krankheit sein, die einen Angst macht. Es gibt genug andere Gründe, Angst zu haben. Zum Beispiel eine bevorstehende Prüfung, wo jetzt gerade das Abitur war. Und es sind dann Ängste, die einen herumtreiben. In den meisten Fällen ist Angst aber auch leider wenig hilfreich. Angst raubt einem den Schlaf, Angst lässt die Gedanken herumkreisen. Klassischerweise hatte ich in meiner Ausbildung gelernt, unterscheidet man Furcht und Angst. Furcht ist zielgerichtet. Man weiß, mit was man es zu tun hat. Wenn man im Dschungel ist und ein Löwe verfolgt einen, dann weiß man ziemlich genau, was hinter einem her ist. Aber die Angst hingegen, die ist diffus. Sie verbleibt im Nebel. Man kann gar nicht genau definieren, was eigentlich los ist. Und allzu oft ist dann Angst auch irrational und hat nichts mit der Realität zu tun. Meistens ist es auch einfach nur sehr unwahrscheinlich, was geschehen könnte. Sehr eng verknüpft mit dem Wort wenn. Es gibt auch eine Vielzahl von Phobien als Krankheitsbild. Und oftmals kommen diese Ängste und sind dann einfach da und man weiß gar nicht, woher und warum sie da sind. Und Leute, die unter Phobien leiden, die kriegen dann oft auch Angst vor der Angst. Das zeigt auch die Gefahr, die da drinnen steckt. Die Angst zieht einen wie ein Strudel immer weiter runter. Manchmal hat man am Anfang noch Perspektive, aber manchmal, wenn man dann erstmal unter Wasser ist, dann sieht man gar nichts mehr. Damit komme ich jetzt zum zweiten Teil des Textes und der Predigt. Angst verstärkt den Blick. Ich wiederhole nochmal die Verse 6 bis 8. Denn im Tod gibt es keine Erinnerung an dich. Wer bekennt dich im Totenreich? Ich bin müde von meinem Seufzen. Ich überflute in jeder Nacht mein Bett. Durch meine Tränen zerfließt mein Nachtlager. Mein Blick wird trübe vor Kränkung, matt wegen aller meiner Feinde. Der Psalmschreiber ist hier also jetzt am Ende angekommen. Am Nullpunkt. Nichts geht mehr. Muss ja nicht bis direkt zum Tod erstmal gehen. Vielleicht fühlte sich der Psalmschreiber auch eher im Angesicht des Todes. So kann man auch wissen, dass die Lebenserwartung damals, als der Psalm geschrieben war, so ungefähr bei 40 Jahren maximal lag. Die meisten sind schon früher gestorben. Deswegen ist die Angst vor dem Tod da noch reeller als bei uns heutzutage. Und dort im Angesicht des Todes, da gibt es für den Psalmschreiber keine Erinnerung an Gott. Das heißt wirklich, es geht ihm schlecht. Und die Ängste haben ihn überrannt. Er kann sich gar nicht mehr dagegen wehren. Und er hat jede Perspektive verloren. Die Erinnerung und das Bekenntnis zu Gott ist verloren. Hier steht dann dieses Wort Totenreich. Im Hebräischen, in manchen Bibeln steht es auch drin, ist das dieser Scheol. Das ist eigentlich nicht so sehr die Hölle, wie wir das heutzutage verstehen würden, sondern es ist eher so eine Art Ort der Finsternis. Die Ungläubigen kommen dorthin, ein Ort der Hoffnungslosigkeit. Und genau an diesem Ort wird Gott nicht bekannt. Gottes Name wird dort nicht angerufen oder gar beriesen. Im Scheol gibt es kein Halleluja. Vielleicht ist es jemand auch aufgefallen, im ersten Teil steht in jedem Vers Yahweh. An diesem zweiten Teil kommt er kein einziges Mal vor. Das ist der Blick, den er hier beschreibt. Verloren ist der Blick auf Gott und seine Verheißung. Diese Höllenfahrt mag zwar übertrieben sein, aber der Blick in die Wirklichkeit des Schreibers ist auch nicht besser. Er liegt auf seinem Bett und heult sich die Seele aus dem Leib. Der wörtliche Text hier klingt ironischerweise fast witzig. Es steht dort, ich bringe mein Bett zum Schwimmen. Durch die vielen Tränen. Und dann noch durch meine Tränen zerfließt oder löst sich das Nachtlager auf. Die extreme Beschreibung verdeutlicht nur diese tiefe, verzweifelte Angst und die vielen Tränen des Menschen. Er zieht sich vollkommen zurück und heult, abgeschnitten von der Außenwelt, zieht sich die Decke über den Kopf. Und gerade diese Ängste und das Heulen drüben seinen Blick. Das muss man jetzt nicht ganz wörtlich verstehen. Man sieht natürlich nicht mehr so viel, wenn man lauter Tränen in den Augen hat. Es ist eher im Übertragenen zu verstehen. Der Blick trübt sich und wird matt. Es Das heißt, seine Lebensenergie, sein Antrieb, der ist einfach weg. Der Psalmschreiber ist schwach geworden. Doch was hat es mit den Kränken und Feinden auf sich? Da können wir vielleicht mal zu Hiob schauen. Hiobs Freunde haben sich praktisch damals als seine Feinde erwiesen. Hiob versucht in seinem Leid standhaft zu bleiben, aber nicht seine Freunde. Die haben ihm geraten, von Gott abzuschwören. Vergiss Gott. Er hat dir so viel Leid zugefügt. Was kann in dieser Situation noch Gott vertrauen? Und so sind aus seinen Freunden Feinde geworden. Sie haben ihm schlecht beraten. Sie haben versucht, Hiob von Gott wegzubringen. Jetzt ein paar tausend Jahre zurück in unserer Zeit scheinen die Punkte weit wegzuliegen. Aber diese Punkte, an denen Hiob das Leid erfährt, sind auch die Punkte, die wir heute oder die uns heute auch Angst einjagen. Das ist der Verlust von Besitz und Beruf, der Verlust oder sogar der Tod von Freunden und Angehörigen, Verlust von Gesundheit und Krankheit. Und Hiob hat getrauert und er hat geweint, genauso wie der Psalmenschreiber. Und das ist auch gerade das Herausragende an dem Psalm. Die Schreiber sind ganz offen vor Gott. Krankheit und Verfolgung werden da nicht schön geredet. Es wird auch nicht mit frommen Worten umschrieben. Eine göttliche Prüfung oder eine Reifezeit. Auch wenn das darin nicht ausgeschlossen ist. Nee, in dem Psalm findet man es oft. Krankheit ist Leiden, es verursacht Schmerz. Und Trauer tut weh. Und Verfolgung ist eine schwere Zeit. In dieser ungerechten Situation wird vor Gott Raum gegeben. Er bringt sie vor Gott. Nicht so sehr, um Gott jetzt anzuklagen, ihn dafür verantwortlich zu machen, aber es wird vor ihm genannt, weil es in der Seele schmerzt. Versucht man Angst zu verharmlosen, gibt es eine große Gefahr. Leid wird als normales Verhalten Gottes gegen uns angenommen. Insofern ist der Satz vom Anfang von der alten Dame, so manches Leid muss man ertragen, das Gott hat einem aufgeladen, eigentlich falsch. Es ist sicherlich eine Gratwanderung, das eine schließt das andere nicht aus, aber nicht jedes Leid muss man wie ein tapferer Indianer ertragen. Prinzipiell gilt, das Gute ist Gottes Absicht für uns, nicht das Schlechte. Bis jetzt klang alles sehr düster und negativ. Was nur als Verheißung in der Ferne zu sehen war, das, was der Schreiber gerufen hat, genau das bricht jetzt im letzten Teil des Textes und der Predigt vor. Gott hört den Hilfeschrei. Es kommt zu einer Wende im Text. Ich lese nochmal die letzten drei Verse. Weicht von mir alle, die ihr Schlechtes tut. Denn Jahwe hat mein Heulen gehört. Jahwe hat mein Flehen gehört. Jahwe wird mein Gebet annehmen. Alle meine Feinde werden beschämt und zutiefst erschrocken. Sie werden umkehren, sie werden plötzlich beschämt. Plötzlich, das ist eine ganz andere Situation. Eben noch im Totenreich und ohne Perspektive. Und nun fort mit den falschen Freunden. Denn Jahwe hat mein Heulen gehört. Er hat mein Flehen gehört, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis Gott da war. Und zwischendurch ist es sogar noch schlimmer geworden. Aber nun spürt man hier die Veränderung. Gott hat ja im letzten Abschnitt total gefehlt. Und nun, gleich am Anfang steht dreimal hintereinander, Jahwe. Es verdeutlicht nochmal diese Sicherheit, die der Psalmist hier erfährt. Gott hört sicherlich den Hilfeschrei. Er hat schon zugehört, als der Psalmschreiber Gott angerufen und angefleht hat. Und er hat zugehört, als der Psalmschreiber in Tränen zerflossen ist. Gott hat den Psalmschreiber in keiner Situation verlassen, nicht im Stich gelassen. Er war die ganze Zeit bei ihm und er ist bei ihm. Gott hat gehört und er wird ihn auch erhören. Und das ist eben diese Sicherheit, der Blick in die Zukunft. Jahwe wird mein Gebet annehmen. Und die Konsequenz daraus, die Feinde, die ihm alles Mögliche eingeredet haben, die Feinde, die versucht haben, ihn von Gott wegzubringen, diese Feinde werden beschämt. Diese Feinde werden sich aus dem Staub machen müssen. Und sie werden erschrocken. Und es ist hier genau das gleiche Wort wie am Anfang des Psalms, wo es um den Leib und die Seele des Psalmisten ging. Es ist ja fast wieder Ironie hier. Am Anfang ist der Schreiber derjenige, dessen Leib und Seele vor Angst zerfressen wird. Und nun am Ende sind es die Feinde, die die Angst packt. Was der Vers hier indirekt auch vermittelt, ist eben Ausdauer. Im ersten Teil schreit er nach Hilfe. Er lehnt sich gegen die Angst auf. Er rief, Gott, komme zu Hilfe. Im zweiten Teil ist die tiefe Verzweiflung. Der Schreiber des Psalms fühlt sich wie tot. Er ist ohnmächtig, im eigentlichen Sinne des Wortes, ohnmächtig gegen die Situation im Leben. Nun im dritten Teil überwindet er die Angst. An keiner Stelle zweifelt zwar der Schreiber, es wird nirgends erwähnt. Er weiß, dass Gott ihm helfen wird. Und die Ausdauer, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint und hilft, die sieht man hier im dritten Teil. Und es ist genau diese Gewissheit, die wir heute noch auch mit nach Hause nehmen sollten. Es ist Sicherheit, dass Gott da ist und hört in allen Situationen. Wenn man Angst hat und sich einredet, Gott hört mich nicht. Und wenn ich den Blick auf Gott verliere, dann ist es, was dieser Psalm ganz deutlich macht. Egal, was ich denke, egal, was ich denke, was Gott denkt, er hört mich. Und auch oder gerade dann, wenn die Angst schon so weit ist, dass ich nicht mehr bete, dann hört Gott trotzdem. Das ist so ähnlich wie im Hauskreis. Da sitzen wir alle zusammen, quatschen, machen unsere Bibelarbeit und die kleine Lea sollte eigentlich im Nebenzimmer schlafen. Und dann plötzlich knackt es im Babyfon und ein klägliches Schreien ist zu hören. Lea liegt vielleicht dann auch schon eine ganze Weile wach, hat vielleicht schlecht geträumt und denkt sich dann, ich bin ganz allein, es ist dunkel in meinem Zimmer, Hilfe. Sie weint und hat Angst. Und die Eltern haben es dank dem Babyfon ja auch wirklich gehört und reagieren. Dann geht einer von den beiden rüber zu Lea, nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Und diese drei tollen Zusagen, die gelten für jeden. Gott hört mein Weinen und Gott hört mein Flehen und Gott wird mein Gebet annehmen. Und so dürfen wir auch darauf vertrauen. Gott hat sein Babyfon auf Empfang gestellt für uns. Und wenn wir schreien, dann dauert es vielleicht manchmal einen Moment, aber eins ist sicher. Er hört uns und er wird kommen und er wird uns trösten. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater, du siehst, welche Ängste uns im Griff halten. Du siehst, welche Ängste unsere Seele plagen. Und ich bitte dich, hilf uns, den Blick auf dich zu richten. Stell uns echte Freunde in den Weg, die uns dabei helfen, dich in den Blick zu kriegen. Bewahre uns vor den Feinden, die uns einreden, du wärst nicht da. Danke, Vater, dass du uns in deinem Wort Menschen zeigst. Menschen, die zwar Angst haben, aber uns ermutigen, denn sie vertrauen auf dich. Danke, dass du in jeder Situation bei uns bist und danke, dass du unsere Gebete erhörst. Amen.